Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinem Mann und Kollegen
Lorenz,
der schon ganz kleine müde Augen hat. Machen Sie bitte Ihre Augen auf.
Kommt, ich war zu viel an der frischen Luft heute.
Das stimmt. Aber wir reden heute deshalb über nicht so frische Luft.
Okay.
Also über Wasser eigentlich, denn wir sprechen heute über Seegurken.
Mhm.
Ja, die Gurke der See. Also mach nicht die Augen zu, dann schläfst du ein, aber vor unserem inneren Auge, das vielleicht geschlossen ist, sehen wir Folgendes. Ein Stück Seegurke, abgeschnitten und einfach in so einem Becken mit normalem Meerwasser so am Rumdümpeln. Und das sind so Zimmerbedingungen, das ist im gleichen Wasser, das durch jedes andere Becken läuft, mit all den Bakterien drin und dem Glibbern, alles, was da so rumschwimmt. Also ganz normales Meerwasser.
Mhm.
Und man hat es so abgeschnitten von der Seegurke, nach 3 Jahren lebt es immer noch. Ja, es hat seine Schnittwunde verschlossen, es teilt weiter seine Zellen, wehrt Mikroben ab und zieht sich sogar Nahrung aus dem Wasser raus. Ein abgetrenntes Körperteil, das nie wieder auch ein ganzes Tier wird. Aber es lebt weiter.
Ganze halbe Gurke?
Nicht mal eine halbe Gurke, sondern nur so ein kleines Stückchen Gurke.
Okay.
Und darum geht's heute. Und die Frage dahinter ist eigentlich größer jetzt als nur so die Betrachtung, oh, eine Gurke oder so. Und zwar ist das die Frage, wann ist Gewebe wirklich lebendig? Ja, und wo hört ein Tier auf und wo fängt ein Stück Fleisch an und ist das dann auch noch am Leben? Also quasi eigentlich so, was ist Leben?
Hm.
Ja. Und schauen wir uns erstmal an, was Seegurken sind, weil vielleicht kennen nicht alle diese Tiere. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus, keine Ahnung, Wurst und Pflanze oder sowas. Und sie wohnen so am Meeresboden und die meisten Leute haben jetzt nicht so einen Schimmer, was für ein crazy Tier das eigentlich ist. Die gehören zu den Stachelhäutern, also zur selben großen Verwandtschaft wie Seesterne, Seeigel und sowas. Und die Gruppe heißt auf Schlau sozusagen, auf Latein, Echinodermata. Und das Spannende daran ist, über ihre Larvenentwicklung sind Stachelhäuter näher mit uns Wirbeltieren verwandt, als zum Beispiel mit Insekten oder Schnecken oder sowas, ja, wo man die vielleicht eher so intuitiv sehen würde, weil als Larve sind die noch symmetrisch, so wie wir. Also wir haben rechts Bein, links Bein, rechts und so, ne? Und dann erst später werden die so fünfachsig wie so ein Seestern, ja? Aber als Larve sind die ein bisschen so wie wir. Ja. Und man findet Seegurken quasi überall im Meer. Von der Gezeitenzone, wo das Wasser bei Ebbe zurückweicht, bis runter in die tiefsten Gräben. Und manche von denen grasen so da den Gründeln so den Sand ab und fressen sich durch Sediment wie so Regenwürmer durch die Erde. Also die buddeln sich da richtig durch. Und andere strecken eher so klebrige, verzweigte Tentakel ins Wasser und fischen sich Schwebstoffe raus. Und jetzt zu dem, was sie wirklich besonders macht. Seegurken können Dinge mit ihrem Körper tun, bei denen jedes andere Tier dann halt tot wäre. Ja? Den Fakt kennen auch viele über Seegurken. Also wenn Fressfeind sie bedrängt, schleudern manche Arten, nicht alle, ihre inneren Organe aus dem Körper raus. Ja? So eine Art Notfallablenkung, die den Angreifer beschäftigt, während die Seegurke dann halt entkommt. Und die Organe wachsen danach einfach nach. Ja, sie können ganze Darmabschnitte regenerieren, sich in Teile zerlegen und aus diesen Teilen wieder vollständige Bildtiere bilden. Und diese Fähigkeit zur Regeneration ist im Tierreich ziemlich selten. Ja, und ist natürlich ein Grund, warum Forscherinnen und Forscher seit Jahrzehnten auf diese Stachelhäuter schauen und verstehen wollen, wie bei denen Heilung funktioniert, wie die altern, wie die leben und sterben und all diese Sachen, ja.
Mhm.
Und die Art, um die es jetzt heute geht bei meiner Geschichte, heißt Psolus fabricii. Sie lebt im kalten Wasser des Atlantiks und im Nordpolarmeer. Und die Unterseite, also man stellt sich wirklich so eine Art Gewürzgurke vor, ja.
Auch in der Größe, oder?
Nee, schon ein bisschen größer. Wobei Gewürzgurken ja auch unterschiedlich groß sind.
Mhm.
Also die Unterseite, die nennt man Sohle, die ist weich und von so einem Kranz kleiner Füßchen umgeben, mit denen sie sich am Felsen festsaugen kann. Oben stecken die dann so verzweigte Tentakel ins Wasser und filtern damit so Schwebstoff und all das, was im Wasser ist, raus, um sich davon zu ernähren.
Mhm.
Und diese Tentakel und die kleinen Füßchen, im Fachjargon nennt man die Ambulakralfüßchen, werden im Alltag des Tieres dann halt ständig verletzt. Die stehen halt so raus. Das heißt, ein Fisch kann da auch mal dran knabbern oder ein Stein klemmt so ein Füßchen ab, du schrammst irgendwo lang, eine Strömung ist zu doll und reißt irgendwas weg. Also das tut man sich halt weh. Und weil diese Körperteile so oft Schaden nehmen, sind genau die besonders gut darin, sich zu regenerieren. Und das wird dann auch gleich wichtig.
Mhm.
Ja. Jetzt hat eine Forschungsgruppe aus Neufundland in Kanada, keine Gruppe aus Hunden, sondern Menschen, muss ich mir so vorstellen, so nein, wegen Neufundländer. Also eine menschliche Forschungsgruppe aus Neufundland. Um die Biologin Sarah Jobson hat sich gefragt, was passiert eigentlich, wenn du so ein Stückchen abtrennst und im Wasser liegen lässt? Also es wurde sich bisher immer angeguckt, was passiert mit der Seegurke, wenn die so ein Stück abtrennt oder so. Ja,
aber nicht, was passiert mit dem
genau, was
Stück?
Passiert eigentlich mit dem Stück?
Ja.
Ja, und bis dahin galt nämlich die Annahme, dass abgeworfene, verlorenes Gewebe der Natur innerhalb von Tagen oder Wochen verrottet. Also ist ja logisch, ne? Totes Fleisch im Meerwasser ist halt ein Festmahl für Bakterien und jeden, der da vorbeikommt.
Mhm.
Das Team hat seine Untersuchung um 4 einfache Fragen herum aufgebaut und ich würde die jetzt auch benutzen, weil ich finde, an denen lässt sich die ganze Sache recht gut erklären. Erste Frage. Spielt es eine Rolle, welches Gewebe du abschneidest?
Mhm.
Ja? Sie haben verschiedene Teile von Psollus fabricii abgetrennt, also einzelne Füßchen, größere Gruppen von Füßchen am Stück, also so quasi ein Stück, ne, wo mehrere dran sind, mit dem dazugehörigen Kanalsystem auch. Sie haben Tentakel abgetrennt und Stücke von der Körperwand, also auch natürlich für die Seegurken nicht so toll.
Mhm.
Ja, dann haben sie zugeschaut, was passiert, wenn die das einfach so ins Wasser legen oder auch so ein bisschen in den Boden oder so. Und die Füßchen, die Tentakel und diese Füßchengruppen überlebten alle. Ja, also alles hat überlebt.
Mhm.
Die Stücke aus der Körperwand hingegen sind innerhalb von ein paar Wochen zerfallen. Also die haben es nicht geschafft.
Mhm.
Schauen wir uns an, was in so einem Füßchen in der ersten Woche passiert. Sieht man total viele Prozesse, die eigentlich echt interessant sind. Also direkt nach dem Schnitt ist die Wunde natürlich offen. Das Gewebe am Rand ist so ein bisschen ausgefranst natürlich. Und innerhalb von 1 bis 2 Tagen stößt dieser abgeschnittene Körperteil das beschädigte und ein bisschen ausgefranste Gewebe am Rand ab, säubert die Wunde und dann krümmt sich das gesunde Gewebe ringsum nach innen. Also wie so ein, stell dir vor, so ein Stumpf und dann, oder wenn man beim Baum so einen Ast abschneidet und dann wird es so überwallt von außen nach innen, so ist es da auch so ein bisschen. Und nach 6 Tagen ist die Wunde komplett verschlossen. Ja, und das Stück ist dabei um knapp ein Viertel geschrumpft. Das ist einerseits, weil es sich zusammenzieht, andererseits, weil es ja auch ein bisschen was abgestoßen hat und sich so eingetuckt hat in sich selber.
Invagination.
Ja, so ein bisschen, ja. Und macht ja auch Sinn, ne?
Mhm.
Zweite Frage ist, laufen in diesen Stückchen eigentlich noch die Prozesse ab, die lebendiges Gewebe ausmachen?
Mhm.
Und um das zu prüfen, haben die Forschenden 2 Dinge sichtbar gemacht, die in jedem lebenden Gewebe gegenläufig ablaufen. Weißt du, was es ist? Also kennst du es natürlich, aber kommst du jetzt drauf?
Gegenläufig?
Ja, die so Gegensätze, die dauernd im Gewebe ablaufen.
So Katabole und Anabole Prozesse oder wie?
Zellteilung und Zelltod.
Ach so, okay.
Genau. Also Zellteilung, kennen wir auch als Mitose noch aus der Schule, ist ja quasi so das Wachstum. Also eine Zelle wird so 2 und teilt sich halt und wächst weiter.
Mhm.
Und dann haben wir da noch den programmierten Zelltod, den wir Apoptose nennen. Das ist ein geordnetes Abschalten einzelner Zellen, das der Körper selber steuert, zum Beispiel um beschädigte oder überflüssige oder entartete Zellen loszuwerden. Und beide zusammen sind halt das Werkzeug, mit dem Gewebe sich die ganze Zeit repariert, umbaut, ne?
Mhm.
Und sichtbar gemacht haben die das mit 2 Farbstoffen, die unter dem Mikroskop leuchten. Der eine dockt an Zellen an, die sich gerade teilen, der andere an Zellen, die gerade den geordneten Zelltod, programmierten Zelltod durchlaufen.
Mhm.
Wo es leuchtet, läuft also der jeweilige Prozess. Ja, und es hat geleuchtet, mein lieber Scholli. So.
Mhm.
Über die ganze erste Woche pulsierten Zellteilung und Zelltod im Wechsel mit Hochpunkten ungefähr im Tagesrhythmus. Also so alle 24 Stunden wurde sich abgewechselt quasi. Ne?
Okay.
Und am stärksten war das natürlich dort, wo die Wunde direkt war, also genau da, wo eben viel repariert werden muss. Das heißt, das Stück arbeitet.
Mhm.
Und das lebt auf eine Art und Weise. Und dabei spielen auch noch besondere Zellen eine große Rolle. Die Coelomozyten, das sind Immunzellen der Stachelhäute, so eine Art Allzwecktrupp. Also, kennst du diese Shampoos für Männer, so 100 in 1, quasi so, ja, keine Shampoo, Spülung, Schmiermittel für Metallteile und alles, Holzspäne, alles in einem. Und das ist auch so, also der Allzweckdruck, der dichtet, hilft bei der Abdichtung von Wunden, kann Eindringlinge unschädlich machen, kann totes Material entsorgen und so weiter und so fort. Also, die kann total viele verschiedene Rollen einnehmen.
Mhm.
Und die Forschenden konnten beobachten, wie diese Zellen aus dem Innern des Stücks zur Wunde am Rand gewandert sind. In den ersten 2 Tagen, also genau dahin, wo sie gebraucht wurden. Und manche wurden auch so direkt ins umgebende Wasser ausgestoßen, mitsamt dem Müll, den sie umschlossen haben. Ja?
Mhm.
Also sie wurden dann auch entsorgt.
Geopfert.
Genau. Und interessant war, was mit dem Muskelgewebe passiert ist. Also wenn du so ein Füßchen hast, das hat natürlich Muskelgewebe, das Füßchen muss sich ja bewegen. In den ersten Monaten haben sich diese Immunzellen genau am Muskel immer stärker angesammelt und der Muskel begann sich aufzulösen. Ja, Stück für Stück. Bis nach rund 6 Monaten kein Muskel mehr übrig war. Und die Forschenden vermuten, dass das Stück seinen eigenen Muskel halt verdaut hat, um an Nährstoffe zu kommen. Klingt so ein bisschen eklig, macht aber Sinn, weil so ein abgetrenntes Füßchen muss ja nirgendwo mehr hin. Muss sich ja nicht mehr fortbewegen. Das heißt, dein Muskel ist nutzlos geworden, verbraucht am Ende auch noch Energie. Also wird er zur Notration einfach in so einer Situation. Und ersetzt wurde das Muskelgewebe durch Bindegewebe, das sich dann ausgebreitet hat und diesem abgetrennten Stückchen eine neue Form gab. Das heißt, über Monate ordnete sich das Innere komplett neu. Und aus dem Füßchen wurde so eine kleine, fast perfekt runde Kugel mit durchsichtigem Rand und so einem roten Klumpen in der Mitte von den ganz gefärbten Zellen. Ja, also sah dann auch ganz anders aus. Dritte Frage, jetzt abgesehen von den Muskeln, den sie verdaut haben, wovon ernähren sich diese Stücke? Weil die Sache ist, die lebten nicht nur ein paar Wochen, sondern die lebten jahrelang. Das heißt, Reparaturprozesse, die ganze Zeit ablaufen, die wir jetzt schon besprochen haben, die kosten natürlich Energie. Und jetzt hat die aber gar kein Verdauungssystem, hat gar keinen Mund. Aber woher kommt die Energie? Und die haben dann geguckt, okay, ist die quasi das Ding hier schon 1, 2 Jahre. Das ist irgendwie immer noch da. Also, was macht das? Dafür haben die dann markierte Aminosäuren ins Wasser gegeben. Es sind ja die Bausteine von Eiweißen. Und in diesen Aminosäuren steckte eine ganz besondere Variante des Stickstoffs, ein etwas schwereres Stickstoffatom als das normale Stickstoffatom, nennt man dann ja Isotop. Und dieses schwerere Stickstoffisotop kommt in der Natur nur in winzigen Mengen vor. Ist also mega unwahrscheinlich, dass das jetzt total viel in diesem Teilchen drin ist. Und das Gute ist, man kann es halt sehr gut im Labor messen. Ja, und die Idee dahinter ist dann, wenn das Gewebe nach einer Weile mehr von diesem schweren Stickstoff enthält als vorher, dann hat es die Aminosäuren aus dem Wasser aufgenommen, in den eigenen Körper eingebaut. Weil anders wäre es ja sonst nicht reingekommen. Und genau das ist auch passiert. Nach 6 Tagen war der Anteil des schweren Stickstoffs in den Stückchen, also in diesen kleinen Teilen, deutlich erhöht. Die Füßchen hatten die Aminosäuren direkt durch die Außenhaut aus dem Wasser reingezogen und sich davon ernährt. Ohne Mund, ohne Verdauungssystem, also so ein Stückchen Tier, das durch die Haut frisst. Man weiß noch nicht genau, wie das alles klappt. Ja, und vierte Frage, und die ist natürlich auch noch interessant, so, okay, können andere Stachelhäuter das etwa auch? Ja, sonst wäre es vielleicht so eine allgemeine Eigenschaft der ganzen Gruppe und jetzt nicht so besonders bei dieser einen Seegurkenart. Also haben sie dasselbe mit Gewebe von anderen Arten gemacht. Ja, mit 2 Seesternen, einem Seeigel, einem Schlangenstern und mit 2 weiteren Seegurkenarten. Und da war eine davon, die ganz eng mit Psollus fabricii verwandt ist, also über die wir die ganze Zeit hier sprechen. Ja, und das Ergebnis zeigt halt, die Stücke der anderen Arten begannen schon am Anfang so ein bisschen auch die Wunden zu verschließen, aber haben die nur maximal 3,5 Monate überlebt. Ja. Das längste Stück hielt 104 Tage durch, dann war Schluss. Nur eben Psollus fabricii lebt halt über Jahre weiter. Selbst die ganz nah verwandte Art der Seegurke kann das nicht.
Krass.
Ja, steht also mit ihrer Art total allein da und in der gesamten Fachliteratur gibt es auch nichts Vergleichbares bisher. Also das ist sehr neu. Ja, und die Forschenden haben den Stückchen dann auch so eigene Namen gegeben. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Geschrieben wird es wie Life, aber mit einem P dazwischen. Lipfe. Leib, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist eine Abkürzung für Living Immortal Psollus Fabricii Explants. Also Explantat nennt man eben so abgetrennte Stücke, die man woanders kultiviert.
Ja.
Ja.
So nennen wir es auch, wenn wir so ein Stück Fettgewebe rausschneiden bei Mäusen oder bei Menschen und
Ja.
das dann in der Petrischale im Labor noch ein bisschen kultivieren, dann ist es ein Fettexplantat.
Genau,
Ja.
genauso, genauso. Und bei den Tentakeln war aber noch eine Sache interessant. Ja, neben den Füßen so haben die auch die Tentakeln abgemacht, die ja auch leben. Und zwar bei denen war es so, dass die sich weiterhin bewegen konnten. Also du hast die angetippt, dann haben die sich zurückgezogen und haben sich dann wieder ausgestreckt. Also es das heißt, nicht nur der Muskel hat noch funktioniert, sondern auch die Nervenbahnen haben halt funktioniert. Und die Signalübertragung läuft weiterhin weiter. Also so ein abgeschnittener Tentakel, der jahrelang auf Bewegung antwortet, ist schon crazy. Jetzt fragen sich die Forschenden natürlich so, okay, ja krass, woran liegt's? Woran hat's hier liegen? Weiß man noch nicht. Und die Autorinnen und Autoren sagen da auch ganz ehrlich, dass sie absolut keinen Plan haben, was da los ist. Sie haben natürlich eine Vermutung, und zwar in Psollus fabricii stecken besondere chemische Verbindungen, sogenannte Psollus-Substituente. Psollus sosidae, die nach dem Tier benannt sind.
Ja.
Und von denen weiß man, dass sie Zellen angreifen und zerstören können. Und die Idee dahinter ist, dass diese Stoffe das Gewebe vor Bakterien und anderen, weiß nicht, Eindringlingen und Bewuchs schützen. Also wie so eine Art körpereigenes Antibiotikum sind, dass die Stückchen eben sauber hält, während die sich selber reparieren. Sonst wären die ja schon nach 3 Tagen verfault oder so. Ne?
Hm.
Ist noch nicht bewiesen. Ist einfach nur eine Theorie. Das muss man halt jetzt ausprobieren. Und es ist halt so, also das ist halt sehr wichtig, weil du musst überlegen, nicht nur, dass sie in dem Meerwasser waren, die haben auch viele dieser Stücke so ins Sediment, so in den Schlick so reingedrückt und wo einfach so, und da leben ja andere Tiere in den Tanks. Also das war jetzt nicht einfach reines Salzwasser, es ist wirklich Meerwasser, wo Fische drin scheißen, sterben, verwesen und so. Also wirklich einfach Meer sozusagen. Und zum Teil waren die
Das ist quasi mehrstoffreich.
Ja. Weißt du, die sind lang halt auf dem Meeresboden und irgendwann nach 1-2 Jahren ist dann natürlich so eine Mulmschicht einfach drüber. Und da drin lagen die und es war kein Problem.
Mulm?
Ja, das nennt man so Mulm. Lorenz, wir haben 6 Aquarien. Das musst du eigentlich wissen, das Wort. Mulm. Naja, auf jeden Fall fragten wir uns jetzt natürlich so, ist das Leben? Oder ist das jetzt Unsterblichkeit?
Mhm.
Ja, und das ist ja noch so ein Begriff, sage ich mal, der auch schwierig zu verstehen ist, wo jeder was anderes drunter versteht. Da gibt es ja schon so ein paar Konzepte, sage ich mal. Und über ein Konzept hast du selber schon mal erzählt. Und zwar unsterbliche Zelllinien. Ja, das berühmteste Beispiel sind die HeLa-Zellen von Henrietta Lacks, deren Krebszellen in den 50er Jahren entnommen wurden, die sich bis heute in den Laboren auf der ganzen Welt teilen. Das hast du ja erzählt mit der Geschichte dahinter. Und diese Zellen teilen sich ja endlos weiter. Ja, aber es ist halt nur eine einzelne Zellsorte. Ja, ein Zellbrei, der wächst und Struktur haben sie keine, kein Gewebe, kein Zusammenspiel verschiedener Zelltypen oder irgendwie sowas. Ja.
Mhm.
Dann haben wir noch das Konzept, wo wir auch sagen, oh, irgendwie unsterblich sind Lebewesen, die so wenig altern, dass du es eigentlich vernachlässigen kannst. Ja, man nennt das negligible senescence. Ja.
Mhm.
Es beschreibt Tiere, die kaum altern, also bei ihnen steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben mit dem Alter nicht messbar an. Und die Körperzellen zeigen keine deutlichen Alterungsspuren. Manche Seeigel gehören dazu. Heißt aber nicht, dass die nicht sterben. Also die werden auch krank oder werden gefressen oder verhungern oder irgendwas. Aber der Körper altert halt nicht im klassischen Sinne, so wie bei uns.
Mhm.
Selbst wenn wir uns mega geil gesund halten und alles, je älter wir werden, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben. Und dann sterben wir halt auch irgendwann.
Mhm.
Und dieses dritte Konzept von Unsterblichkeit ist so ein bisschen, geht in die Richtung, die wir gerade besprochen haben. Also ein komplettes, strukturiertes Stück Gewebe mit verschiedenen Zelltypen, das außerhalb des Körpers über Jahre weiterlebt. Ja, und das ist halt neu. Ja.
Ja.
Und es gibt sowas Ähnliches, vielleicht kann man das auf eine Art ähnlich sehen. Darüber habe ich schon in meinen Büchern geschrieben, und zwar über so eine Qualle, die unsterbliche Qualle, oder der Qualle der Unsterblichkeit, Turritopsis dornii. Ja, die macht was völlig anderes als die Seegurke, irgendwie Reverse-Seegurke sozusagen. Eine Qualle hat normalerweise 2 Lebensphasen, ja. Zuerst sitzt sie so ein bisschen als kleiner Polyp, festgewachsen am Gewässerboden, am Meeresboden, so eine Art Miniatur-Seeanemone, weißt du, so ein kleiner Nupsi, wo dann oben die Tentakeln sind.
Ja, da heißt sie so, was auch ein guter Name für ein Haustier wäre.
Ja?
Cecil.
Cecil, ja, stimmt.
Cecilia.
Ja. Und aus diesem Polyp lösen sich dann so asexuell Fortpflanzung halt die freischwimmenden Quallen, die Medusen. Das ist die Form, die man eigentlich vor Augen hat, wenn man sagt, ohne Qualle.
Ja.
Ja, also schwimmende Schirme mit Tentakeln unten. Das ist aber die Geschlechtsversion. Die kann sich paaren. Das heißt, da gibt es Männlein, Weiblein und die können sich paaren. Das Erwachsenenstadium. So, Turritopsis dornii kann diesen Weg, aber kann so einen U-Turn machen, weißt du?
Mhm.
Die erwachsene Qualle irgendwie in Stress gerät. Warum auch immer. Sie wurde schwer verletzt, Hunger oder sonst wie schlechte Bedingungen, denkt sie sich, U-Turn, und sie entwickelt sich einfach zurück zur Larve. Ja, also aus der
Benjamin Button.
Genau, aus einem Stück von der erwachsenen Meduse wird wieder ein Polyp. Das ist so ein bisschen so, als würde ein Schmetterling sich bei Gefahr wieder in eine Raupe zurückverwandeln. Mhm. Oder als könntest du dich oder einfach so, die nimmt so einen Teil von sich dann, weißt du, und macht daraus eine neue, fängt nochmal von vorne an. Es wäre so, wie wenn ich bei Stress irgendwie meinen kleinen Finger abmache und sage, ich fange von vorne, das wird ein Embryo, weißt du.
Mhm.
Also kannst du eigentlich nicht vergleichen mit uns, weil kein anderes Tier macht das so. Das ist halt so verrückt, weil eigentlich läuft die Entwicklung nur in eine Richtung.
Ja, außer bei Einzellern halt.
Ja.
Mhm.
Und das ist halt so, das ist halt verrückt. Und die Qualle programmiert ihre Zellen halt um. Und das nennt man Transdifferenzierung, also das Umwandeln einer fertigen Zellsorte zurück in eine andere.
Ja.
Das ist schon geil. Das heißt, sie kann diesen Zyklus eigentlich theoretisch immer wieder durchlaufen, sodass sie potenziell unsterblich ist. Weil sie einfach nicht altert.
Ja.
Weil bevor sie altert, kann sie ja sagen, U-Turn. So, ich war von vorne hier.
Gibt es denn Schätzungen, wie alt die ältesten Quallen sind?
Nee,
Hm.
gar
Ist
nicht.
wahrscheinlich auch unmöglich
Ja, kannst du
nachzuweisen.
nicht, weil die bildet ja immer wieder ihr komplettes Gewebe neu
Ja.
und so. So, ja, aber es ist schon halt ein großer Unterschied zur Seegurke, auch wenn es irgendwie verwandt ist, so auf eine Art dieses Mechanismus zumindest. Das heißt, die Qualle rettet einen ganzen Organismus, indem sie ihn auf Anfang zurückspult mit so einem kleinen Stück. Bei der Seegurke, das kann sie mit sich selber auch auf eine Art ein bisschen machen. Also sie kann irgendwie Teile von sich, wenn es genug da ist, kann sie wieder neu bilden oder so. Aber dieser abgetrennte Teil kann halt kein neues Tier werden, anders als bei der Qualle. Ja? Trotzdem sind es irgendwie zwei echt verrückte Strategien, um dem Ende auszuweichen. Und die stellen halt echt in Frage so, was ist Leben? Wie
Ja.
definieren wir Leben?
Ja.
Wo sagt man, ich meine, dieses Stück, das ist ja dieses komische Füßchen dann, das dann so eine Art Ball ist. Was ist das? Ja, es kann sich ja nicht fortpflanzen auch. Es
Ja.
sei denn, du schneidest halt wieder davon die Hälfte durch. Ist es dann fortgepflanzt? Also es sind alles so verrückte Fragen, ja. Also wenn man dann so ein abgeschnittenes Stück Tier hat und das lebt halt jahrelang weiter, es heilt seine Wunden, es ernährt sich durch die Haut, es wappnet sich gegen Bakterien und alles und reagiert ja wie die Tentakel auch so ein bisschen auf Berührung, aber es wird kein vollständiger Organismus mehr. Was heißt dann, wenn irgendwas lebendig ist, ne? Und das ist natürlich ein dickes Ding, weil erstens praktisch, so ein Gewebestück wäre halt ein Modellsystem, an dem du testen könntest, wie verschiedene Zelltypen zusammen auf Umweltgifte, auf Medikamente und sonstige Veränderungen reagieren. Das ist natürlich interessant, weil man da nicht die ethischen Probleme von Tierversuchen hat, weil hier mutmaßlich kein leidensfähiges Tier im Spiel ist, sondern einfach nur so ein Stück Gewebe, ja, Gewebetypen, das von sich aus weiterlebt. Und ist natürlich noch interessant, weil Stachelhäuter eben mit uns verwandt sind. Das heißt, an ihnen kann man Prozesse studieren, die auch bei Menschen vorkommen, sowas wie Sachen, die das Immunsystem betreffen oder bestimmte Eiweiße oder sowas, ne? Und ja, die Autorinnen und Autoren sagen natürlich typisch wie am Ende des Papers, da muss noch viel geforscht werden, weil sie halt viele Sachen überhaupt nicht erklären können. Sie verstehen nicht mal, wozu diese Fähigkeit überhaupt gut ist. Also warum sollten die es brauchen, dass dann irgendwie der Fuß weiterlebt? Ist es ein Opfer für Fressfeinde oder so, dass sie sagt, okay, wenn die so ein Stück abwerfen, das überlebt dann halt irgendwie zufällig? Ist es ein evolutionärer Zufall ohne tieferen Zweck? Ja, und eine der nächsten Aufgaben, die auch erwähnen, ist halt über die Jahre die Telomere dieser Stücke zu messen. Ne? Also Telomere sind ja die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, die sich bei den meisten Lebewesen mit jeder Zellteilung verkürzen. So eine Art eingebaute, ja, Uhr des Alterns, Wasserstandleser, wie auch immer man es nennen will. Ne? Das heißt, immer man altert und dabei werden die immer kürzer. Ja, dann bleiben diese Stückchen jetzt eigentlich stabil? Wäre das halt ein Hinweis darauf, dass hier tatsächlich irgendeine Art von komischer Unsterblichkeit entstanden ist? Muss man aber, wie heißt es immer so schön am Ende, so, ja, further research is needed. Also muss man halt nochmal sich angucken und das muss erst noch erforscht werden.
Ja, voll cool. Man hat so ein bisschen Alexander Fleming-Vibes.
Ja.
So, das, was man normalerweise wegschmeißt, haben sie halt doch mal aufgehoben oder haben nach ein
Ja.
paar Wochen noch mal ins Wasser geguckt und oh, das ist ja immer noch da.
Ja, das, ja, genau. Also, das ist ja halt echt so das, für das man sich eigentlich sonst nicht interessiert. Ich meine, viele Tiere können das ja. Ich meine, Salamander können Sachen nachwachsen lassen, manche Eidechsen können Schwanz abwerfen und dann wächst der Schwanz neu nach. Axolotl können
Aber
ja.
was passiert mit dem abgeworfenen
Ja, genau,
Schwanz?
der wird gegessen. Nein. Axolotl, die können ja alles eigentlich nachmachen. Die können ja sogar Teil ihres Gehirns neu
Ja.
regenerieren, einen Rückenmark und so.
Rückenmark.
Ich dachte auch gerade.
Ja.
Oh mein Gott, ist das der Cousin vom
Ja.
Knochenmark? Rückenmark. Oh Gott, der hat immer Rücken. Er arbeitet im Office, macht immer so Homeoffice, immer auf dem Sofa. Und in schrimpst da immer so, sitzt da so wie so, eine, so wie so ein Schrimps. Und deswegen hat er immer Rücken, ist der Rückenmark. Okay. Und ich wechsle mit dem Apfelmark. Das ist wieder ein ganz anderer. Okay, ich muss wirklich aufhören damit. Wo waren wir?
Bei
Ach, der
dem
Axolotl, das der ist ja. Aber bei denen ist so, also die Teile, die gammeln dann halt schon weg. Das ist halt diese eine Gurt, das ist halt so ihr USP. Warum? Für was auch immer. Für was auch immer. Niemand weiß, für was die das brauchen.
Ja. Und Ich musste dann auch so über die Evolution des Immunsystems nachdenken, weil ich meine, bei uns ist es so, quasi jeder Zelltyp ist hochspezialisiert und hat nur eine Aufgabe und da gibt es quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi einen Immunzelltyp für alles.
Ja, genau.
Ja.
Der macht einfach ein paar mehr Sachen.
Ja, das ist schon
Ist halt so der
krass.
wichtigste, der große.
Ja.
Ich stelle mir auch vor, so, ich habe auch im Kopf sofort so ein Bild gehabt von so unsere Immunzellen, das ist einfach so eine ganz große Immunzelle, so eine große Immunzelle, die ist der Peter. Und die fährt da so durchs Gewebe hat so 5 Freunde dabei, auch alles so Peter Petersens. Und dann fahren die da rum und machen das halt alles. Bauarbeiter.
Ja.
Ich habe so ein bisschen so, ich glaube, die haben auch die reden ein bisschen Kölsch auch.
Okay.
Ja, weil ich hatte so auch direkt so, hä, wie groß ist diese Zelle und alles, was macht die? Ja, ich weiß sonst auch nicht. Ich weiß nicht, wie sonst das Immunsystem von denen funktioniert. Aber anscheinend gibt es ja auch diese chemischen Verbindungen, weißt du, die das irgendwie so,
Antimikrobielle.
genau, die da irgendwie so eine Art Antibiose machen. Ja. Stell dir vor, du schneidest einen Finger ab und es wird dein Haustier dann einfach. Das ist dann halt einfach dein Fingerball. Und dir selber wächst der Finger aber nach. Dann kannst du ja immer einfach so aus Langeweile ein kleines Terrarium machen mit so Stücken von dir ein. Die wohnen da dann.
Ich habe ja heute angefangen, also ich glaube, es ist kein Spoiler. Ich habe heute angefangen, dieses Ken Follett-Buch zu lesen, Never. Und da wird am Anfang wird von so einem afghanischen Krieger berichtet, dem irgendwie bei einem Feuergefecht wurde ein Teil des Daumens abgeschossen. Und dann hat dieser Krieger so gesagt, das ist die Lehre Gottes. Also Gott hat ihn ja mal im Leben gelassen, aber er hat halt einen Daumenteil verloren, um ihn daran zu erinnern, dass er in Zukunft vorsichtiger sein muss. Und so ist es quasi auch, die Seegurke opfert so einen Teil von sich selber, den sie dann aber immer wieder trifft mal und der ist dann immer noch da so und sagt so, hallo, mich gibt's auch noch. In Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein.
Oder der hat einfach immer zu viel gepopelt und Gott hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Nee, komm, jetzt hier, nimm die Hand des Scharfschützen und schießen jetzt den scheiß Daumen ab da immer.
Das stelle ich mir aber schwieriger vor, einen Daumen, also
Popeln, einen Daumen popeln.
den da Daumen abzuschießen, als irgendwie halt dem ins Gesicht zu schießen,
Ja, er will ihn
aber.
ja nicht gleich töten. Er will ja einfach nur. Also, das mit dem Popeln nervt ihn halt einfach.
Ja.
Denke ich, oh, ich will nicht immer muss ich bei dem gucken, ob es dem gut geht. Und es ist als die Nase, es ist als in der Nase der Daumen. Oder er lutscht am Daumen, es war seine Mutter. Die hat sich eingeschmuggelt, dachte so Strubbelpeter Extreme. So, jetzt ist auch egal. Ich meine, Strubbelpeter, ich habe letztens wieder irgendwas über einen Strubbelpeter gelesen und da dachte ich mir so, es kommt ja aus Frankfurt, ne? Dachte ich mir, es passt einfach so geil, einfach, dass es aus Frankfurt kommt, weil genau so ist es halt da.
Was jetzt?
Ja, so komisch morbide und
Ach
sowas,
so.
weißt du? Kinder, ja, Daumenlutscher, ja, wird der Daumen komplett abgeschnitten, alles abgeschnitten, den Albtraum von Humboldt, wenn ich mit der Nagelschere komme. So stellt er sich, glaube ich, vor.
Ja, du guckst immer nach oben, wenn du läufst, weil du eigentlich nur nach Vögeln suchst. Aber wenn du das machst als Kind, dann stirbst du halt.
Ja,
Oder
das
was mit
stimmt.
dem Hans Guck in die Luft? Der fällt doch dann auch irgendwo rein
Ja,
oder so.
alle Kinder dauernd irgendwas. Was gibt es da noch alles? Der Däumling.
Der
Genau,
mit dem
der ist es mit dem Daumen.
mit dem Streichholz spielt, die verbrennt
Ja,
dann bei lebendigem
genau. Wie
Leibe.
heißt sie doch auch so irgend so einen Namen? Ah, oh, scheiße, wie heißt sie denn nochmal? Ja. Da gab es noch irgendwas total Krankes. Naja, so einige so Geschichten. Da findest du gut, dass man.
Ja, alles so Namen, so Franziska Feuerzeug oder
Ja, so
sowas.
irgendwie sowas, genau. Franziska Feuerzeug. Welchen Fußballspieler nenne ich immer Kippe? Jetzt habe ich es vergessen. Tabakovic.
Ah, ist ja gut, ja.
Ja, den nenne
Er
ich
spielt bei der
auch.
WM.
Ich weiß. Ich nenne ihn immer Kippe. Und dann habe ich erfahren, dass sie ihn alle Fluppe nennen.
Ja.
Ich finde Kippe trotzdem besser. Franziska Feuerzeug.
Naja.
Oh Gott, ey. Was wäre noch ein guter Name?
Wofür jetzt?
Für den Typ, mit dem am Daumen lutscht, wo die Daumen abgeschnitten werden.
David Däumling.
Nee, David Daumenlos oder so. Das ist ja wirklich exakt so, stellt sich unser Hund Humboldt vor, wenn ich mit der Nagelschere komme, dass ihm das passiert. Dass ich ihm die Füße komplett abschneide. Das ist immer ein großer Kampf und mit viel Geschrei auch. Und geknurrt und geschrien und geweint.
Heute war er wieder Landunter, weil er einfach ein paar Haare an der Pfote abgeben
Ja,
musste.
musste an der Pfote ausrasiert werden. Und das hinten geht es ganz gut, vorne ist halt massiv kitzlig. Was ein Riesenproblem ist. Hinten lässt er sich ja auch die Krallen machen. Weißt du noch, als der Tierarzt ihm vorne die Krallen schneiden wollte und er einfach Humboldts Füße nicht gefunden hat, weil er die so so an den Körper gezogen hat, weil er so flauschig ist, hat der Tier aber die Vorderpfoten nicht gefunden.
Er ist halt ein Zweibeiner.
Ja, und wir meinten dann so, nee, passt schon. Er so, ja gut, ein großer Erfolg für Humboldt, ja. Das ist echt, das ist richtig nervig. Das lief so gut, als Welpe zu uns kommt. Ich habe das alles mit ihm geübt. Es lief richtig geil, auch Haare aus den Ohren und so, alles perfekt. Dann war er bei der Tierärztin, sie meinte, oh, sie schneidet noch schnell, da ist der Nagel ein bisschen lang und schneidet ihm einfach voll ins Leben rein. Seitdem ist vorbei. Seitdem darf niemand mehr seine Füße anfassen, egal wie wir es üben. Manchmal hat er so eine Phase, da geht's kurz irgendwie mit viel Essen oder so.
Aber dann besinnt er sich wieder auf sein Trauma.
Ja, dann fällt es ihm aber beim nächsten Mal wieder ein, dass es ja schlimm ist. Und echt, das ist wirklich, das ist ein richtiger Kampf. Er hat immer ein bisschen zu lange Nägel, so länger, als ich es gut finde. Weil wir immer auch abwägen müssen, wie oft quälen wir ihn damit. Und wir üben es, manchmal übe ich es dann wieder so, also ich übe es dann wieder mit ihm. Und dann hat er auf einmal wieder wie so eine Art Durchbruch. Und dann lässt er es machen. Wie zum Beispiel gestern durfte ich ihm 5 Nägel einfach so schneiden. Die voll okay. Und dann. Heute ging wieder nichts. Da durfte ich nicht mal mehr, nicht mal vorne so einfach nur die Füße untersuchen. Dann hat er wieder Tage, wo alles wieder geht, wo ich alle auf einmal machen kann. Ja, es ist irgendwie, es ist schwierig mit ihm. Am besten geht es, wenn er in der Badewanne steht, mit Wasser drin so ein bisschen. Er ist so geschockt von der Situation, weil er denkt, er ertränkt ihn zu Tode, dass er dann sich gar nicht konzentrieren kann darauf, dass ihm die Füße geschnitten werden, weil er so damit beschäftigt ist, zu fürchten, dass ihm die Haare gewaschen werden. Also, ist einfach eine Angst durch die andere ersetzen. Ja. Aber es ist dann auch immer nur so 2 Sekunden und dann macht er seinen großen, ich habe überlebt, Run.
Mit dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen.
Ja, tot noch, genau. Tot mit durch die Nagelschere. Nochmal gerade so ganz knapp
Ich sag mal so, er
überlebt.
würde auch seine Beine abwerfen, wenn ihm das dafür erspart bleiben würde.
Hat er beim Tierarzt ja versucht, deswegen hat er sie nicht gefunden.
Vielleicht leben seine alten Nägel ja auch noch.
Oh Gott, stell mal vor, ey, immer hier so kleine Kugeln, so Humboldt-Kugeln. Tja. Wenn du ein Körperteil so abschneiden könntest, es wächst wieder nach, aber es würde dann außerhalb leben, welches wäre es für dich?
Also intuitiv hätte ich gesagt, großer C.
Was? Warum brauchst du einen dritten großen Zeh?
Hey, wieso? Ich denke, der wächst einfach nur nach, dann habe ich immer noch
Ja,
zwei.
aber. Ja, schon klar, weil ich meine, der
Ach
dann
so, ich.
außerhalb lebt.
Ach
Was
so.
willst du mit. Was willst du mit einem dritten Zeh?
Ja, einfach so demonstrativ irgendwelche.
So weirdly specific. Ja, das heißt die absolut normalste Antwort. Ja klar, großer Zeh. Habe ich einen dritten großen Zeh, wie geil.
Den kann ich neben der Statue von Uwe Seeler, da kann ich ja meinen Zeh auch hinmachen.
Also bei mir wäre es definitiv eine dritte Hand. Hey, wie geil. Erstens könnte ich die als Ständer für Bücher nehmen. Dann kann ich immer so mein Buch halten, wenn ich lese. Oder auch parallel markieren. Oder, Alter, Nackenmassagen nonstop. Ich habe die Hand hinten auf die Schulter, das wäre ein bisschen gruselig und eklig. Aber egal. Und dann, ich würde mir selber die ganze Zeit den Nacken massieren.
Gibt es nicht so einen Zeichentrickfilm, wo es auch so eine, wo es so laufende Hände gibt, weißt du, so
Es gibt
abge.
Addams Family, eiskaltes
Ja.
Händchen. Das ist ein Familienmitglied, okay? Das ist,
Okay.
genau, eiskaltes Händchen. Und auch bei Wednesday. Und genau, so stelle ich mir vor. Und dann kann sie immer so meine Schulter machen und so. Ja, das fände ich richtig geil. Am besten wäre es, wenn ich mich einmal komplett abschneide und eine komplett zweite Jasmin und die muss dann die ganzen nervigen Sachen machen. Das wäre geil. Viel Spaß bei der Buchhaltung, zweite Jasmin. So, viel Spaß beim Aufräumen. Guck mal da hinten, kannst du mal das Klo putzen? Ja, aber nur Körper ohne Kopf. Extreme Body Doubling.
Ja, Buchhandlung. Buchhaltung wird es wahrscheinlich gehen.
Ja.
Kloputzen ist natürlich schon.
Wieso will es Buchhaltung gehen und Kloputzen nicht?
Ja.
Weil man Buchhaltung blind macht und Klo nicht, oder? Machst du mir Augen zu, wenn
Ja,
es so schlimm
Buchhaltung
ist?
ist. Ja.
Ja, ich mache mir die Augen zu, weil es so schlimm ist. Buchhaltung war komplett mit Augen zu halt. Ja,
Okay.
gut.
Wo sieht man denn bei der Anzeige, wie lang es jetzt
Ich
schon
habe keine
läuft?
Ahnung. Wir sind nämlich hier gerade anders unterwegs als sonst. Wir sind mobil quasi. Wir haben ein kleines Investment gemaked. Und haben jetzt noch zusätzlich zu unserem Podcast-Ding, großen Podcast-Studio-Ding, jetzt hier so eine kleine mobile Version. Deswegen ist vielleicht nicht ganz 100.000% so geil die Qualität wie sonst. Aber wir können es flexibler aufnehmen. Das ist ganz gut.
Wir haben 1050 Takte schon.
Ja, frag mich nicht. Keine Ahnung, wir machen das jetzt zum ersten Mal. Ja. Na gut. Dann.
Gibt es sonst noch irgendwas?
Nö, außer bestellt mein Buch Gärtnern für die Artenvielfalt vor, bitte. Bitte, bitte.
Erscheint bei Kosmos. Wann?
Korrekt. Am 21. September. Vorbestellung ist immer sehr wichtig für die Bestsellerliste. Ich will vorbeiziehen an diesen ganzen Hallo, hier ist ein Garten. Schneidet alles bitte ab und bitte auch Gift. So, an denen will ich vorbeiziehen. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin ja keine etablierte Gartenautorin. Aber ich will, weil in meinem Buch steht drin, hallo Würmer und so. Hallo Spinnen. Hallo, und damit verschrecke ich die Leute. Aber warum zum Beispiel Gift im Garten nicht funktioniert. Das finde ich sehr interessant. Also es funktioniert wirklich nicht. Ich meine jetzt nicht nur so aus so Hippie-Gründen, sondern es ist tatsächlich wissenschaftliche Gründe, warum, wenn man zum Beispiel Blattlausmittel benutzt, mehr Blattläuse dann hat.
Mhm.
Und das erkläre ich da alles drin. Also, Gärtnern für die Artenvielfalt von Jasmin Schreiber, 21. September. You go. So, jetzt hast du noch was?
Nö.
Gut. Dann mal gucken, ob das mit der Qualität hinhaut. Sorry, dass es nicht ganz so ideal ist wie sonst, aber es sollte
besser, trotzdem gehen. Besser als so nix. Eine Folge als gar keine Folge.
Genau. Ja. So, dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.